ARD.
Es wäre ja dumm, das Flugzeug nicht zu nehmen, hat Präsident Trump gesagt. Also haben die USA das Luxusgeschenk der katarischen Regierung diese Woche offiziell akzeptiert.
Und einen Tag nach dieser Entscheidung lädt der Präsident Investoren zum Dinner. Investoren, die viel Geld in die Kryptowährungen der Familie Trump gesteckt haben. Je mehr sie gezahlt haben, desto weiter nach oben kamen sie auf der Liste der Geladenen für das Dinner mit dem Präsidenten.
Das Flugzeug war der große Aufreger, hat auch in den USA eine große Debatte über Korruption im Weißen Haus ausgelöst. Aber die viel größere Gefahr könnte von den Trump-Geschäften mit Kryptowährungen ausgehen.
Denn über diese Kryptocoins kann jede Person auf der Welt an allen Kontrollen vorbei dem Präsidenten Geschenke machen.
Die Trump-Familie verdient zweimal über das Kryptohandelsportal Fight, an dem sie mit ihren Partnern die Mehrheit halten. Und durch die Wertsteigerung des eigenen Trump-Coins.
Können sich also Geschäftsleute, Politikerinnen und Politiker, Staatschefs bis hin zu Diktatoren, also alle, die sich einen Gefallen vom Präsidenten wünschen, diesen Gefallen einfach kaufen?
Und ist das vielleicht sogar schon die gute Nachricht? Darüber reden wir heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und diskutieren bei 7 Tage wach jede Woche die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Diese Trockenheit ist wirklich jetzt schon extrem. Seit dem 1. Februar beispielsweise haben wir hier in Hamburg gerade mal bis Mitte Mai 52 Liter Regen pro Quadratmeter gehabt. Normalerweise kommen 175 Liter Regen aus den Wolken heraus pro Quadratmeter. Also es ist eine extreme Trockenheit.
Und selbst wenn es gerade schütten sollte, wenn ihr das hier hört, es bleibt dabei. Dieses Frühjahr könnte zum trockensten Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden.
Und die Folgen sind schon sichtbar an den Baumkronen, in der Landwirtschaft, an Eichhörnchen, die tot vom Baum fallen, an Störchen, die ihre schwächsten Jungen fressen.
Auch so macht sich die Klimaerhitzung bemerkbar. Dass wir die bis 2050 auf deutlich unter 2 Grad begrenzen können, das glaubt keiner mehr. Wie leben wir also mit den Folgen?
Wassersparen heißt es unter anderem aus der EU-Kommission und Regenwasser besser nutzen. Das macht unter anderem Berlin. Und wie viel das bringt und wie uns die Schwammstadt schützen kann, auch darüber sprechen wir heute.
Und feucht wird's aber auch.
Heute in der Früh aufgestanden und dann haben wir schon die ersten Aperolen an der Hotelbar gezwitschert.
Der Megapark am Ballermann wird 25. Auch darum geht's heute bei 7 Tage wach. Reden wir jetzt erstmal über Trump und über Korruption.
Da haben wir eine ganze Menge zu reden. Also auf jeden Fall mehr als über das ergebnislose Telefonat, was er Anfang dieser Woche mit Putin geführt hat.
Also seitdem er sich vergangene Woche dieses Flugzeug hat schenken lassen von Katar, seitdem diskutiert ja sogar sein eigenes Lager darüber, wie bestechlich der US-Präsident eigentlich ist. Ich würde mir aber vor allem gerne die Kryptoaktivitäten anschauen, die seine Familie da macht. Das ist wirklich total irre.
Ja, aber kurz noch zu dem Flugzeug wirklich. Also weil die US-Regierung hat das ja diese Woche dann auch offiziell angenommen, dieses Geschenk. Eine Boeing 747 geschenkt von Katar. Wert 400 Millionen Dollar, ein fliegender Palast, den er jetzt zur Air Force One umbauen lassen will. Eigentlich müssen Politiker in den USA aber Geschenke, die mehr als 400 Dollar wert sind, an den Staat abgeben.
Naja, aber Trump hat doch gesagt, habe ich ja eingangs schon gesagt, es wäre dumm, so ein Geschenk nicht anzunehmen.
Ja, ist ihm völlig egal, ob das erlaubt ist oder nicht. Auch egal, ob die Umbauten, die nötig sind, dann Milliardenbeträge erreichen würden. Du müsstest nämlich unter anderem das ganze Ding auseinandernehmen, nach Wanzen untersuchen und wieder zusammensetzen, stand jedenfalls so im Stern. Ja,
also mit dem Schraubenzieher kommst du da nicht weit.
Kommt natürlich auf den Schraubenzieher an. Aber jedenfalls ist das in meinen Augen und nicht nur in meinen völlig klar, dass er das Geschenk natürlich als Geschenk an sich selber sieht und das nach Ende der Amtszeit behalten will.
Naja, er hat ja gesagt, er wollte das seiner Bibliotheksstiftung dann schenken,
ja,
oder so, ne?
Wie auch immer. Also es ist ein Geschenk an Trump, nicht an den Präsidenten. Und das dauert ja auch eine Weile, das umzubauen. Also es lohnt sich für ihn selber ja kaum noch.
Das war aber ja auch nicht alles, ne? Also was da vorvergangene Woche, bevor Trump im Nahen Osten unter anderem in Katar war, ist doch sein Sohn quasi privat schon vorgeflogen und hat da Business gemacht. Der hat einen Deal gemacht über die Nutzung des Namens Trump für einen Golfclub in Katar.
Also das ist doch so, der Vater als Präsident macht die Deals für die USA. Und der Sohn fliegt aber schon mal vor und macht die privaten Deals für die Familie.
Erstaunlicherweise hat das Flugzeug, wie gesagt, für mehr Aufregung gesorgt als alles, was rund um diese Kryptogeschäfte der Familie Trump seit dem Amtsantritt passiert ist. Ne? Das ist zumindest mein Eindruck. Dabei sind diese Krypto.
Aber da müsstest du uns mal vielleicht alle auf einen Stand bringen, Henrik.
Naja, also das ist ja das, was manche Medien in den USA mittlerweile eine Kryptokratie nennen. Also Mischung aus Kryptowährung und Kleptokratie. Also es scheint so, als hätte die Familie Trump sich ein ganzes System einfallen lassen, wie sie möglichst unbehelligt, möglichst viel Geld einsammeln können. Nämlich über den Kryptomarkt. Das Manager-Magazin hat eine super Analyse zugemacht. Es ist zwar hinter der Paywall, aber ich stelle den Artikel trotzdem mal in die Shownotes.
Was schreiben die da?
Also nicht nur die, ne? In der New York Times habe ich auch einen langen Artikel dazu gefunden, auch im Fokus gab es eine Analyse. Also wenn wir von vorne anfangen. Trump hat doch mehrere dieser Krypto-Coins auf den Markt gebracht, ne? Virtuelle Token, sowas ähnliches wie Bitcoin.
Warte mal, was heißt jetzt Trump hat das gemacht? Also er selber hat das auf den Markt gebracht.
Naja, er selber nicht. Das sagt er ja auch immer, ne? Wenn ihm Korruption vorgeworfen wird, sagt er, ich mach doch gar nichts. Ich bin doch nur der Präsident. Nein, die Firmen laufen größtenteils auf seine Söhne und andere Vertraute. Und dann kann man sagen, also der Trump Clan hat diese Meme-Coins rausgegeben.
Alles klar, ja, verstehe.
Und am Anfang dachten ja viele, das sind so Fanartikel, ne? Also da kaufen sich eben diese fanatischen Trump-Supporter diese Kryptowährung, genauso wie die sich anderes überteuertes Merchandise von Trump kaufen, wie Mützen oder T-Shirts oder so. Oder sie hoffen halt, dass das ein bisschen steigt im Wert, was weiß ich. Aber die Idee dahinter, kann man zumindest spekulieren, geht noch viel weiter. Denn der Kryptohandel ist ja im Vergleich zum Bankenwesen relativ unreguliert, relativ intransparent. Und jetzt überlegen wir mal, Christoph, zusammengefasst. Trumps Söhne verwalten eine eigene Trump-Kryptowährung, die man relativ unkompliziert von fast jedem Teil dieser Erde quasi anonym per Smartphone kaufen kann.
Ja, also das heißt, du kannst dem Präsidenten super easy und gefahrlos Geld zukommen lassen, wenn du möchtest, dass er dir vielleicht einen Gefallen tut dafür.
Exakt so. Also das Manager-Magazin hat in dem Artikel einen demokratischen Abgeordneten zitiert, Chris Murphy, der sagt, wie praktisch. Jeder Diktator, jeder Machthaber, jeder Geschäftsmann dieser Erde kann durch den Erwerb der Trump-Coins jetzt zeigen, guck mal, Mr. President, wie wichtig du mir bist, dass ich so viele von deinen Coins kaufe.
Krass. Und das auch noch legal und von den Finanzflüssen her ja auch schwer nachzuvollziehen.
Irgendwie. Ja, und zusätzlich zu diesen Trump-Coins und der Kryptobörse Fight, hat der Trump-Clan ja auch noch ein Krypto-Unternehmen gegründet, woran es zumindest 60% der Anteile hält, World Liberty Financial. In die hat Pakistan zum Beispiel schon kräftig investiert. Warum wohl? Mhm. Auch andere haben investiert, US-Kryptounternehmer zum Beispiel, die dann nach ihrem Einstieg plötzlich weniger Auflagen von den amerikanischen Behörden bekamen für ihre Geschäfte. Also ein Zufall. Also wie soll man sagen, Trumps Clan erschafft ein System, wie dieser Clan sich maximal an der Präsidentschaft bereichern kann. Das ist Fakt.
Weißt du was? Ich sag dir jetzt mal meine unpopular opinion. Jetzt regen sich alle tierisch drüber auf, wie korrupt Trump ist und auch zu Recht. Es geht ja mit den Abendessen mit ihm auch noch weiter, bei denen man sich da reinkaufen konnte, beziehungsweise die man über den Erwerb seiner Coins kaufen kann.
Übrigens ist das natürlich ein Beweis dafür, dass Trump Amt und Geschäftsaktivitäten überhaupt nicht getrennt hält, ne? Wie er sagt. Weil die Firma seiner Söhne wirbt mit einem Abendessen mit dem Präsidenten, wenn man nur genug bei ihnen investiert. Also im Prinzip ist da gar keine Trennlinie mehr zwischen Amt und eigenem Business.
Ja.
Aber deine unpopular Opinion bitte.
Also die unpopular Opinion, es könnte schlimmer sein.
Meint was?
Na, jetzt wo klar ist, dass Trump einfach eine Kleptokratie im Sinn hat, dass es ihm darum geht, sich selbst und seine Familie maximal zu bereichern, könnte seine Amtszeit vielleicht doch weniger schlimm werden als anfangs gedacht.
Wieso weniger schlimm? Also was könnte?
Na, er wird nicht im Wahn den roten Knopf drücken. Er wird keinen Krieg mit China um Taiwan anfangen. Er wird die Welt nicht in Tod und Verderben stürzen, weil es ihm am Ende einfach nur um seinen eigenen Vorteil geht. Also seine Entscheidungen werden nicht dauerhaft oder nachhaltig sein. Also das wäre jetzt zumindest ein Szenario. Sobald er sieht, das nützt mir nichts, lässt er es sein. Wie mit den Zöllen. Das macht ihn statt jetzt eigentlich berechenbarer als noch vor ein paar Monaten und auch noch ein bisschen vielleicht weniger gefährlich als befürchtet.
Das sehen andere aber ganz anders. Also auch dazu gibt es eine Analyse im Fokus zum Beispiel, die sagen, gerade wenn es um Investments aus dem Nahen Osten geht, ne, wie jetzt Katar, Saudi-Arabien, eigentlich muss man da sehr gut abwägen, mit wem man welche Kooperationen eingeht. Wenn Trump das jetzt immer nach seinen privaten Geschäftsinteressen entscheidet und nach denen seiner Familie und nicht nach zum Beispiel sicherheitspolitischen, globalen, das ist doch crazy. Also
naja, ich meine, andere Präsidenten in der Vergangenheit haben in der Region unter Angabe von gefakten Belegen Kriege geführt. Also ich weiß weiß jetzt nicht, war das weniger crazy?
Das war vielleicht genauso crazy, aber Trump macht jetzt Deals mit Katar. Katar ist einer der Hauptfinanziers der Hamas, gegen die Israel gerade in Krieg führt. Israel wird von den USA aber auch mit Waffen beliefert. Also man kann schon sagen, Trump macht es einfach mit jedem, der zahlt. Alles andere ist dem völlig egal.
Ich sage ja auch nicht, dass ich das jetzt richtig finde oder normal oder zielführend. Ich sage nur, dass Trump vielleicht noch gefährlicher wäre, wenn er irgendwie eine offensichtliche weltpolitische Vision hätte, wie die Welt umgebaut werden muss, der fanatisch folgt. Also wenn man ihn am Ende mit Geld einfach ruhig stellen kann, wenn bedingungsloser Kapitalismus und Bereicherung seine Ideologie ist, dann scheint das zumindest erstmal berechenbarer.
Eine Sache wollte ich gerne noch erzählen.
Ja, bitte.
Also wegen Trump und so. Es gibt auch immer wieder diese Gerüchte, dass Putin gegen Trump was in der Hand hat. Ne? Also, dass Trump deswegen zum Beispiel bei dem Telefonat diese Woche so handzahm war und sich aus irgendeinem Grund weigert, echten Druck auf Putin aufzubauen.
Da
gibt
es doch diese Gerüchte um die Sexvideos, die die Russen gegen Trump in der Hand haben sollen und ihn damit erpressen?
Unter anderem, genau. Und zu Trumps Russland-Connection gibt es jetzt eine total geile Doku in der ZDF-Mediathek von Johannes Hano. Putins Helfer heißt, die habe ich mir angeschaut, stelle ich auch in die Shownotes den Link. Und in dieser Doku wird haarklein erzählt, wie Russland seit Sowjetzeiten eigentlich, als noch keiner wusste, dass Trump mal Präsident werden könnte, Kontakte zu ihm aufgebaut hat, ihm geschmeichelt hat, ihm Geld geliehen hat, ihn nach Moskau eingeladen hat. So, ne? Und dass Trump deswegen auch heute noch sehr positiv gegenüber Russland sei und dass Russland nicht zuletzt deswegen versucht hat, mit Manipulationen und Propaganda Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Also all das. Aber, sagt der Kollege Dokumacher Johannes Hanu, erpressen kann man Trump nicht.
Nee, weil da muss man aufpassen. Diese Videos gibt es wohl tatsächlich, aber es gibt auch Fake-Videos darüber. Aber David Frum, einer der führenden konservativen Intellektuellen in den USA, hat gesagt, also an Erpressung glaubt er gar nicht. Man kann einen Mann ohne Schamgefühl nicht erpressen. Das ist unmöglich.
Diese Trockenheit ist wirklich jetzt schon extrem.
Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, letzte Woche beim NDR.
Seit dem 1. Februar beispielsweise haben wir hier in Hamburg gerade mal bis Mitte Mai 52 Liter Regen pro Quadratmeter gehabt. Normalerweise kommen 175 Liter Regen aus den Wolken heraus pro Quadratmeter. Also es ist eine extreme Trockenheit, auch für uns in Norddeutschland. Ja.
Es ist trocken, nicht nur in Norddeutschland, und zwar richtig. Auch wenn es jetzt mal regnet, selbst wenn es schüttet mancherorts, es könnte das trockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden.
Und wenn du ein bisschen dazu rumsuchst im Netz, auf den Nachrichtenseiten oder Social Media, dann siehst du richtig, richtig viele Warnungen vor der Trockenheit. Also Aufrufe zum Wassersparen vom Naturschutzbund, von der EU-Kommission sogar, vom Deutschen Städtetag. Dazu Warnungen wegen Waldbrandgefahr in vielen Teilen von Brandenburg, aber auch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt.
Ich habe gelesen, dass neulich wieder so eine Fähre in Niedersachsen den Betrieb einstellen musste, ne, weil die Elbe zu wenig Wasser hatte. Oder in der Landwirtschaft, die merken das ja als erstes mit der Trockenheit. Hier aus einem ARD-Beitrag aus Hessen.
Hatte man früher alle 10 Jahre ein Trockenjahr, das ist heute mindestens alle 5 Jahre ein Trockenjahr. Und das heißt auch, die Perioden werden länger. Wir müssen früher anfangen zu beregnen und müssen auch länger noch beregnen, weil es eben länger trocken bleibt.
So sagt es ein Landwirt aus Hessen.
Also es ist ein Riesending, diese Trockenheit, auch wenn die allermeisten von uns das im Alltag jetzt nicht so richtig betrifft erstmal.
Ja, aber es ist irgendwie auch klar, dass das Problem ja am Ende bei allen von uns ankommt, weil du hast das trockenste Frühjahr seit 1881, sehr wahrscheinlich. Dann hast du, wenn du mal nachguckst, diese Dürreperioden, habe ich mir angeguckt, waren 2022, 2020 und 2018. Und wenn du jetzt schon die Aufrufe zum Wassersparen hörst und weil du EU gesagt hast, die EU-Kommissarin für Umwelt, Jessica Roswall, ne, die hat auch einen Aufruf zum Sparen gebracht und hat gleichzeitig gesagt in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, wir wissen, dass wir zu viel Wasser verbraucht haben, und hat dann angekündigt, es soll eine neue Wasserstrategie der EU kommen, noch vor dem Sommer. Und ein Teil davon könnte sein, den Verbrauch der Bevölkerung in der Bevölkerung transparenter zu machen.
Ja. Ja, klar, das gehört ja auch dazu. Also wenn du das Problem der Trockenheit angehen willst, und dann musst du ja wissen, wo das Problem liegt. Also wie viel wer wofür verbraucht, damit du ja sparen kannst. Und das werden wir tatsächlich ja auch müssen. Aktuelle Zahl ist 121 Liter Wasser pro Kopf verbrauchen wir pro Kopf und Tag in Deutschland. Klingt super viel, finde ich. Also das meiste geht für Körperhygiene drauf, also Duschen, dann Klospülung, Wäsche waschen, also
Es ist wahrscheinlich auch viel. Also ich persönlich habe jetzt auch überhaupt nichts gegens Sparen. Fällt ja auch nicht schwer, oder? Bisschen weniger Klamotten waschen, kürzer duschen, kein Problem. Aber was mich nervt schon wieder an dieser Art, wie sich auch dieses Thema Dürre und Wassersparen und so entwickelt, ist, dass wir in dieser Debatte die Verantwortung wieder bei den ganz normalen Leuten abgeladen sehen. Also die sollen mal wissen, wie viel sie da immer verbrauchen. Die sollen mal sparen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Klimafußabdruck.
Aber nochmal, wie willst du denn wissen, was du selbst tun kannst gegen Wasserknappheit, wenn du nicht den eigenen Verbrauch dir anguckst?
Naja, wie gesagt, sparen gerne. Mir geht es um die Frage, wo geht die Debatte hin? Und da zeichnet sich ab, dass es wie mit dem Klimafußabdruck läuft. Die normalen Leute kriegen den Durchschnitt von allem, was wir insgesamt als Land verbrauchen, auf ihren Kopf so raufgerechnet. Und dann sind wir alle zusammen schuld und sollen uns mal schön am Riemen reißen. Und das finde ich einfach ein bisschen sehr eindimensional, weil es wird völlig unterschlagen, dass weder du noch ich, dass wir überhaupt nichts an diesen Ursachen ändern können. Also wie in Deutschland Energie erzeugt wird, wie und wo Böden versiegelt werden, welche Industrien wofür Wasser raushauen.
Naja,
das hat ja nichts mit unserer Klospülung zu tun.
Aber als Verbraucher kannst du doch schon mitwirken daran, wo die Reise hingeht. Also überleg mal allein, wenn ganz Berlin jetzt pro Kopf meinetwegen 10 Liter Wasser am Tag spart, also jetzt einfach ausgedacht, was dabei über 3 Millionen Menschen für Mengen zusammenkommen. Also ich finde, da kann man schon sagen, wir müssen alle auf den Verbrauch gucken, sonst wird das nichts.
Ja, also mir geht es nicht darum, ob das geht oder nicht. Natürlich geht das. Aber das Problem wurde wie Klimaschutz einfach liegen gelassen. Und jetzt sparen wir aber schön Wasser. Dabei hätten vergangene Regierungen längst was machen müssen gegen diesen absurd hohen Wasserverbrauch von der Industrie. Also du hast Chemie, Tagebau, Nahrungsmittelindustrie. So, was meinst du, was da an Wasser verbraucht wird? Ich habe eine Korrektivrecherche gesehen von 2022. Die kommen darauf, dass diese Industrien 4-mal so viel Wasser verbrauchen wie alle deutschen Privathaushalte zusammen. 4-mal so viel. Also soll man anfangen zu sparen?
Ich weiß ja, was du meinst, aber es hilft doch jetzt nichts. Und ich finde, Kopf in den Sand stecken oder über Versäumnisse von damals reden, das bringt uns ja auch nicht weiter. Und viel spannender finde ich jetzt aktuell, ehrlich, die Frage, was kann man jetzt machen? Also wie kann man dem Problem Dürre, das wir jetzt erleben, begegnen, wenn wir uns darauf gefasst machen müssen, dass solche Trockenphasen normal werden? Und da bin ich ganz interessant wirklich auf einen Beitrag über das Thema Schwammstadt gestoßen.
Ja, ich weiß, Schwammstadt. Also Regenwasser besser nutzen und nicht in die Kanalisation schicken, das heißt das ja.
Kennst du, ne? Pass auf, in Brandenburg ein ganz normales Gewerbegebiet in dem Beitrag und da haben sie vor Jahren schon nach diesem Prinzip Schwamm gebaut in diesem Gewerbegebiet und hier vom RBB Fernsehen neulich der Ingenieur Heiko Sieker kommt da zu Wort, der das Gebiet entworfen hat, der beschreibt da einfach nur einen Straßenrand, wo das Wasser in die Botanik fließt.
Normalerweise hätten wir hier einen Bordstein, das Wasser würde in einem Gully verschwinden, der dann in einen Kanal mündet. Und der Kanal würde letztendlich dann in den kleinen Bach fließen, der wiederum in die Spree, in die Havel, in die Elbe und dann letztendlich in die Nordsee. Und dann ist das Wasser weg. Dann ist es sozusagen dem Wasserhaushalt verloren gegangen. Und hier machen wir das eben anders. Das Wasser fließt über diese Nuten hier in flache Versickerungsmulden.
Also ganz einfach nur, es fließt über den
sehr
Straßen.
Technisch, aber man versteht.
Fließt über den Straßenrand weg, einfach in den Boden. So. Und ganz einfache Maßnahme, aber dahinter steckt eben genau dieses Prinzip Schwammstadt, also im Wesentlichen Ressource, so wie du gesagt hast, Regenwasser besser nutzen, statt als Speicher verstehen, um das Wasser dort eben zu halten. Und gerade Berlin ist das schon ziemlich weit in Deutschland. Hier gibt es zum Beispiel eine Regenwasseragentur. Die berät auch die Bundesregierung in Sachen Regenwassernutzung und mit der habe ich gesprochen, also mit der aktuellen Leiterin Grit Diesing. Und die sagt, man kann wirklich viel machen.
Man kann Dächer begrünen, Fassaden begrünen, aber auch Flächen entsiegeln oder wasserdurchlässig gestalten. Man kann das Regenwasser in die Versickerung bringen über Mulden, über unterirdische Versickerungsanlagen, sogenannte Rigolen. Oder man kann es zum Beispiel auch einfach sammeln und nutzen für die Bewässerung oder für die Toilettenspülung. Ganz klein gedacht mit einer Regentonne, groß gedacht mit einer Zisterne. All das sind Möglichkeiten der Schwammstadt.
Ist nicht Kopenhagen da auch ziemlich weit? Ich habe mal gelesen, die haben so einen Jahrhundertwolkenbruch gehabt und hatten dann auch solche Probleme. Und deswegen haben die sich extrem darum gekümmert, da umzubauen. Also auch so Prinzip Schwammstadt, Regenwassernutzung. Aber auch, dass die Starkregen, die ja auch eine Folge von Klimawandel sind, ne, nicht komplett die Kanalisation überfordern. Also das passiert ja bei uns in Berlin auch, wenn es richtig gießt. Das ist ja Teil desselben Problems.
Genau, das war auch einer der Gründe für dieses Prinzip Schwammstadt hier in Berlin. Die Kanalisation ist gar nicht ausgelegt für diese starken Regenfälle, also für Extremwetterereignisse. Deswegen besser, wenn das einfach vor Ort direkt versickert.
Das kann es ja aber auch an vielen Stellen gar nicht, weil in der Stadt ja für den Autoverkehr alles so schön versiegelt ist. Also das ist wieder so ein Versäumnis.
Ja.
Warum lachst du? Also das, willst du das jetzt alles umbauen, die ganze Stadt?
Na, weil du wieder aufs Versäumnis gehst. Jetzt, nach und nach halt. Also wie gesagt, Berlin ist das schon ziemlich weit. Da ist das Gesetz, dass Regennutzung immer beim Bauen zum Beispiel mitbedacht werden muss. Jetzt. Immer wenn Baustelle ist, und Baustelle ist ja im Grunde auch immer, dann kommt das mit dazu. Also bei uns am Haus zum Beispiel, da kommt jetzt so eine große Zisterne hin für Regenwasser. Weißt du, das sind ja Sachen, die kann auch wieder jeder und jede machen, und die werden aber auch, Stichwort Versäumnis, jetzt im Großen gemacht, in Berlin, in anderen Städten. Und das kann dann in Summe wirklich auch noch einen Unterschied machen.
Und wenn wir es nicht schaffen, wirklich die Stadt damit auch lebenswerter, kühler zu machen und natürlich auch schöner, auch dieser ästhetische Aspekt der blau-grünen Infrastrukturen spielt eine Rolle, dann werden wir umso stärker getroffen werden von den Hitzewellen, Dürreperioden und dem Starkregen. Und wir werden vor allem auch, und das ist ja auch ein großer Baustein von lebenswerter Stadt, wir werden unser Stadtgrün nicht mehr in der Form halten können.
Das kommt ja auch noch, ne? Die Bäume, die ja in vielen Städten, auch in Berlin, ohnehin schon drastisch gelitten haben unter Hitze und Trockenheit. Also ich weiß es nicht, denn ich weiß nicht, wie man ohne eine dramatische Wende in Sachen Klimaschutz das hinkriegen soll. Also da können wir umbauen, wie wir wollen. Am Ende ist das dann immer alles nur Schadensbegrenzung.
Man kann ja das eine tun und dabei das andere nicht lassen. Also Schwammstadt mit Klimaschutz.
Ein Urlaub am Ballermann, das bedeutet Strandparty nonstop und ist nüchtern für die allermeisten völlig undenkbar.
Wir sind heute in der Früh aufgestanden und dann haben wir schon die ersten Aperol an der Hotelbar gezwitschert, weil wir sind auf Mallorca, wir müssen ein bisschen was trinken, weil nüchtern halt herkommen ist halt arg. Natürlich kann man auch Kroatien fliegen, aber Mallorca ist halt Mallorca. Wenn man in Mallorca nichts trinkt, dann war man nicht auf Mallorca.
Ja, nüchtern hinkommen ist halt arg. Also reden wir über den Ballermann, genauer gesagt über den Megapark am Ballermann. Christoph hat richtig Lust drauf.
Wenn es sein muss, dann lass uns drüber reden.
Der Megapark ist in dieser Woche 25 Jahre alt geworden. Und man kann sagen, neben dem Bierkönig ist der Megapark ja der bekannteste Laden am Ballermann. Kaum zu übersehen, ein riesiger Klotz an der Promenade, wo ein paar tausend Leute reinpassen und der ja aussieht wie eine riesengroße Kathedrale.
Also das Zeitmagazin hat den Megapark als größtmögliche Gotteslästerung bezeichnet, weil außen Kathedrale und innen halt Sauftempel.
Sauftempel trifft es echt total gut. Ich war ja mal ein paar Tage am Ballermann und mit großer Wahrscheinlichkeit war ich der einzige Mensch, der jemals komplett nüchtern im Megapark auf den Stühlen getanzt hat.
Das hast du mir erzählt. Megapark, das wäre für mich, und das weißt du auch, es wäre für mich der absolute Albtraum. Und übrigens dazu ja noch total teuer, deswegen verstehe ich das alles immer nicht. Ich habe mir mal die aktuellen Preise angeguckt im Mallorca-Magazin. Da gab es natürlich auch einen Artikel zu 25 Jahre Megapark. Pass auf, du weißt das sicher, aber Massbier, also ein Liter, 19 Euro.
Ich weiß, dass es teurer als Oktoberfest ist.
Liter Wodka Lemon, 25 Euro. Und dann kostet das manchmal noch dazu Eintritt.
Ja, teuer ist das. Aber trotzdem, Massen an Leuten und alle gehen total steil. Ich finde das faszinierend. Und ich stand da wirklich auf dem Hocker und hab mitgesungen, ich überleg mit dem Saufen aufzuhören, woho, aber ich schwanke noch.
Aber ich meine, du säufst doch auch gar nicht.
Nein, die allermeiste Zeit nicht, also ja.
Warum feierst du das dann so ab? Also du bist doch sonst so kritisch jeglicher Alkoholverherrlichung gegenüber, haben wir uns wirklich oft und viel schon drüber unterhalten, aber auf Malle ist das dann irgendwie faszinierend und geil.
Ich mag einfach so Situationen, wo alles anders ist als normalerweise. Und das ist im Megapark so. Das ist ungefähr so, wie dieser Mann das im ZDF gesagt hat über die Faszination Ballermann.
Es geht hier nicht ums Saufen. Im Vordergrund steht der Spaß. Und man kann hier einfach sein Leben leben, wie man es möchte. Es ist, du kannst alle Sorgen verlassen, diese 5 Tage. Du kannst komplett ausblenden, den ganzen Berufsalltag oder sonst was. Einfach löschen. Heute bist du hier. Und kannst einfach das Leben genießen.
Also Oktoberfest, Kölner Karneval, Fusion Festival, KitKat Club und ja auch Ballermann Megapark, wenn diese normalen Regeln, weißt du, die da draußen gelten, da drinnen nicht mehr gelten, ich finde das irgendwie gut.
Aber du kannst doch jetzt nicht die Fusion oder den KitKat Club mit Megapark am Ballermann vergleichen.
Warum nicht?
Ey, also weil solche Sachen wie Fusion oder KitKat eher, also ich meine, sagen wir mal gesellschaftlich progressiv wirken wollen und Oktoberfest und Ballermann super traditionell sind, also tradiert würde ich fast sagen. Und deswegen, wenn du mich fragst, absolut boring auch.
Herr Schrag braucht zum Feiern was gesellschaftlich Progressives. Ich finde, Eskapismus braucht kein Niveau, ganz ehrlich.
Also ich habe ein Interview gelesen dazu im Spiegel mit Markus Becker. Der hatte einen mega Ballermann-Hit mit das rote Pferd. Der meinte, der spielt nicht mehr im Megapark und auch nicht mehr im Bierkönig. Und der meinte, mittlerweile singen die Mallorca-Acts fast alle nur noch vom Saufen. Also es wäre früher auch anders gewesen. Da hätte der Spaß allgemein im Vordergrund gestanden. Jetzt nur noch schlucken. Und entsprechend sei auch das Publikum drauf, hat er gesagt. Breiter, härter, ja, aggressiver.
Ich meine, es passt ja zur allgemeinen Marktlogik, sagen wir mal so, oder? Also ein Laden wie der Megapark macht natürlich dann Kohle, wenn die Leute richtig trinken und nicht nur ein bisschen.
Ja, das ist dann halt die Frage. Also gibt es noch sowas wie eine Feierkultur, einen Anspruch? Also wenn der Anspruch nur ist, dass möglichst viele Leute möglichst lange feiern oder wie auch immer. Oder es geht nur darum, ein Maximum an Getränken zum maximalen Preis zu verkaufen. Also nach allem, was ich gelesen habe, gerade im Megapark, ist doch eher Zweiteres der Fall.
Ja, stimmt ja auch insgesamt. Also als ich auf Malle war, da sind wir am Pool später also von mehreren komplett besoffenen jungen Typen so um die 20 vielleicht so derartig belästigt worden, dass ich irgendwann nicht mehr weiter wusste und von meiner Poolliege hoch bin und die angeschrien habe und denen gedroht habe. So, dann war zwar Ruhe, aber ich habe später auch gedacht, Alter, was tust du dir hier an? Fahr doch nach Amrum. Faszinierend finde ich es aber trotzdem. Man darf halt nur ganz kurz bleiben und muss immer sehr früh nach Hause gehen. Ein Trump zum Kaufen, die Schwammstadt als Antwort auf die Folgen des Klimawandels und 25 Jahre wach im Megapark am Ballermann. Das waren unsere Themen diese Woche. Und sonst noch?
Zu Trump, finde ich, kann man schon auch nochmal erwähnen, dass er ja schon wieder ein Treffen im Weißen Haus dazu genutzt hat, um einen Präsidenten vorzuführen. Diesmal Cyril Ramaphosa, den Präsidenten von Südafrika.
Ja, also das wird ein Vorführraum da im Weißen Haus. Der hat ja diesmal sogar einen Film zeigen lassen mit angeblichen Spuren eines Völkermordes an weißen Farmern in Südafrika. Mit weißen Kreuzen am Straßenrand. Völlig hanebüchen, das waren Requisiten von einem Protest von vor 5 Jahren.
Ja, bei Trump ist das ein Genozid. Gibt aber überhaupt gar keine Zahlen, die sowas auch nur ansatzweise belegen. Außerdem, sonst noch anderes Thema, sind in den Staaten in Washington 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft auf offener Straße erschossen worden. Vor dem jüdischen Museum wurde als Terrorakt eingestuft. Eins der Opfer, habe ich dabei gelesen, kommt übrigens aus Bayern, also hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Was heftig war, war, der israelische Außenminister hat ja eine direkte Verbindung hergestellt zwischen den Morden und anti-israelischer Aufstachelung vor allem aus Europa. Also quasi europäische Kritik am Vorgehen in Gaza trägt eine Schuld an den Morden in Washington. Fand man zum Beispiel im Pariser Außenministerium sehr, sehr unverschämt, diesen Vorwurf.
Vielleicht noch eine Sache international. Es hat einen Deal gegeben zwischen Großbritannien und der EU und man hat das Gefühl, Premier Starmer will zurück in die EU mit Großbritannien. Also gab es Annäherungen in Sachen Fischerei, Militär, Energie, Handel, Reiseverkehr, also Großbritannien ist offenbar bereit, sich da wieder einer ganzen Reihe von EU-Regeln zu unterwerfen für den Zugang zum europäischen Markt.
Und hier in Deutschland gab es vergangene Woche wieder Verhaftungen und Durchsuchungen bei einer weiteren rechtsextremistischen Vereinigung. Diese nennt sich jetzt die letzte Verteidigungswelle. War aufsehenerregend diesmal, weil die Mitglieder noch richtig jung sind, teilweise noch minderjährig und weil die Vereinigung eben direkt als Terrorzelle eingestuft wurde.
Und was sonst noch die Woche war, könnt ihr übrigens auch bei der Kollegin Linda Zervakis hören. Die schaut für das ARD-Hauptstadtstudio auf das Geschehen in der Bundespolitik einmal in der Woche. Berlin Code heißt der Podcast, kommt wie wir auch jeden Freitag unter anderem in der ARD-Audiothek.
Und was kommt nächste Woche?
Nächste Woche messen wir in Deutschland das Mobilfunknetz.
Mhm, das funktioniert wie?
Na, man lädt sich eine App runter, Hashtag check dein Netz. Dann kannst du an Ort und Stelle Verbindung checken und das dann zurückmelden. Mobilfunknetz.
Okay. Und was, die wissen dann, dass in Nieder-, Ober-, Unter-, Sülzenberg schlechter Empfang ist oder wofür?
Genau, die erstellen dann eine Übersichtskarte über diese Rückmeldung und dann kommt da vielleicht in Nieder-, Ober-, was? Dann kommt da vielleicht ein neuer Mast hin oder irgendwie. Also ne, Netzabdeckung komplett machen und dafür gibt es diese Rückmeldung. Check dein Netz, Henrik.
Gibt es noch was Wichtiges nächste Woche? Oder?
Außer Himmelfahrt jetzt meinst du?
Außer Vatertag meine ich?
Ja. Himmelfahrt. Ja, Republika ist noch. Netzkulturkonferenz in Berlin, die findet nächste Woche statt.
Okay. Und gibt es auch noch irgendwas, was nichts mit Technik und Feiertag zu tun hat? Nein.
Du meinst auch wichtig.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Die Redaktion hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio.
Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst doch sehr gerne bitte eine Bewertung da für uns. 5 Sterne natürlich, hilft uns ungemein.
Das letzte Wort hier haben aber niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute das Kamel.
Das Kamel. Wegen der Trockenheit, ne?
Er hat so scharf kombiniert. Sherlock Schröder. 3 Wochen können die ohne Wasser auskommen, diese Kamele. Und was noch viel besser ist, die können in Windeseile nachtanken. 200 Liter in 15 Minuten.
Da träumt so ein ausgetrockneter Boden von.
Ja, lasst uns alle Kamele werden und dann Klimawandel. Du kannst mich mal.
Ich würde allerdings ungern so schreien den ganzen Tag.
Wieso, wenn das alle machen, ist das doch egal.
Bis nächste Woche, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrack.
Naja, naja.
Ach, wieso? Ging noch.
Letzte Woche war besser. Ja, okay. Hast du das gehört von der Frau, die auf Jetskis auf dem Rhein rumgefahren ist und man dachte, die ist weg?
Nee, wieso?
Naja,
die ist weg.
Die war zusammen mit ihrem Mann auf dem Rhein unterwegs auf Jetskis. Weißt du, diese Dinger, die aussehen wie so Motorräder auf dem Wasser?
Jetskis sind weiß.
So, und dem Mann konnte es aber nicht schnell genug gehen. Dem war seine Frau wohl zu langsam oder der wollte irgendwie zeigen, wie geil der ist oder so, ist vorgefahren, volle Lotte vorgeprescht den Rhein runter, hat sich immer wieder umgedreht nach seiner Frau, ob sie noch da ist.
Voll romantisch.
Und als er sich dann nochmal umdrehte, war die weg. Also die war einfach weg, nichts mehr zu sehen, hatte total Panik bekommen, ist mehrfach diese Stelle abgefahren, hat überhaupt nichts gefunden. So. Dann hat er die Wasserschutzpolizei angerufen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Die haben mit 2 Hubschraubern, 3 Streifenbooten und mehreren Schiffen der Feuerwehr den Rhein abgesucht.
Krass, nichts?
Nichts gefunden.
Und dann?
Dann hat sich die Frau vom Zielort gemeldet bei ihrem Mann und gesagt, sag mal, wo bleibst du denn? Ich bin schon da.
Der hat die ganze Zeit alles...
Und die hatte den überholt und er hat es nicht gemerkt, weil er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass sie vielleicht schneller sein könnte.
Also. Das ist schon geil. Nur Männer, ne? Immer so einen Dicken machen und kriegen am Ende nichts mit.
So.
Jo. Na dann.
Bis gleich, ne?
Bis gleich.